Über Monate hinweg habe ich vor jedem Training und vor jedem Spiel Ibuprofen genommen.
Aber dann musst du dir auch immer noch anhören, von außen kriegst du immer weiter auf die Fresse, was du eigentlich für eine Kacke spielst.
Bei dem geht es wirklich ums blanke Überleben, in Anführungsstrichen, weil es darum geht, seinen nächsten Vertrag zu sichern. Also ich glaube, dass es schon auch sehr viel der innere Druck ist, den man sich selber macht.
Nach jedem Training in der Vorbereitung hat er seine Sprunggelenke 10 Minuten in Eiswasser gehalten, weil es ging nicht mehr anders.
Düsseldorf, 6. Juli 2024. Ein Tag wie gemalt fürs große Fußballkino. EM-Viertelfinale, Schweiz gegen England, ausverkauftes Stadion, Gänsehautstimmung. Und mittendrin? Granit Xhaka. Er weiß, dass heute alles von ihm erwartet wird. Er weiß aber auch, dass er eigentlich verletzt ist. Ein Muskelfaserriss, streng genommen ein K.O.-Kriterium. Doch er spielt. 120 Minuten mit Schmerz gegen die Vernunft. Warum? Weil das Spiel größer ist als die Verletzung, weil das Team und ein ganzes Land ihn braucht und weil man solche Spiele einfach nicht verpassen will. Ganz wichtig an dieser Stelle, wir verstehen das, wirklich. Wir sind auch aufgelaufen, obwohl der Körper geschrien hat, lass es. Aus Verantwortung gegenüber anderen, aus Ehrgeiz und aus Liebe zum Spiel. Aber es ist ein schmaler Grat zwischen Einsatz und Selbstaufgabe. Und ja, im Fußball wird das oft gefeiert. Als Kampfgeist, als Führungsqualität, als Heldengeschichte. Doch dieses Muster begegnet uns nicht nur im Profisport. Es ist längst tief verankert in unserer Leistungsgesellschaft. Im Amateurbereich, Schmerzmittel vor dem Spiel, normal. Tape, Salbe, Augen zu und durch, Standard. Oder im Job, funktionieren trotz Erschöpfung, Belastbarkeit wird dort gefeiert, aber oft auf Kosten der Gesundheit. Es geht hier nicht um richtig oder falsch, aber wir möchten heute wissen, woher kommt dieses Muster? Welche Verantwortung tragen Vereine, Trainerinnen und Trainer und Strukturen dabei? Und welche Rolle spielt die Gesellschaft? Wann fördern wir gesunden Ehrgeiz? Und wann züchten wir ein System, in dem Funktionieren wichtiger ist als Fühlen? Für Granit Xhaka war dieses Spiel größer als der Schmerz. Nachvollziehbar. Doch für viele andere ist dieser Schmerz irgendwann größer als das Spiel. Wir wollen uns heute vor allem zwischen den Ketten bewegen. Denn genau dort liegt doch oft, was wirklich zählt. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Leben.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, Mann, geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Ja, hi Fabi, schön, dich mal wiederzusehen. Ja, also ich weiß, die Frage wird wahrscheinlich den Umfang der Emotionen, die du so in den letzten Tagen gespürt hast, nicht gerecht. Ich frag's trotzdem mal, wie geht's dir?
Schwierig. Ja. Schwierig. Also wie willst du einen Overload an Emotionen in ein paar kurzen Sätzen ausdrücken? Das geht gar nicht. Also ich habe die Frage wurde mir seit Sonntag ja schon sehr häufig gestellt und ich beantworte sie meistens sehr platonisch mit gut. Mhm. Grundsätzlich geht's mir ja auch gut, aber alles, was am Pokalwochenende passiert ist, hat mich, genauso wie aber auch alle anderen Bielefelder und Bielefelderinnen, so sehr mit Emotionen überfrachtet, dass das total schwierig ist, das gerade irgendwie einzuordnen.
Ja, kann ich mir total vorstellen. Und genau deswegen auch für euch, die uns hier gerade zuhören, die Folge, die ihr gleich hört, die haben wir vor dem Pokalfinale aufgezeichnet, weil Fabi natürlich rund ums Pokalfinale, ich sag mal so, ein paar Verpflichtungen, ein paar Termine hatte. Deswegen, was ihr später hört, ist von vor dem Pokalfinale. Aber wir wollen natürlich auch nicht jetzt hier die Chance verpassen, mal über dieses Pokalwochenende zu sprechen. Und deswegen nehmen wir jetzt nochmal auf. Und Fabi, ich habe nämlich auch noch gar nicht mit dir gesprochen. Du warst wie ein Phantom die letzten Tage. Ich möchte natürlich auch nochmal von dir wissen, wie du dieses Pokalwochenende so erlebt hast, was in dir vorgegangen ist, was du so gemacht hast. Von daher, nimm doch mal mich jetzt auch mal mit,
ja,
und
okay,
auch die Leute.
Ja, dann versuche ich es mal irgendwie einigermaßen zu ordnen und zusammenzufassen. Wahrscheinlich ist es am einfachsten, wenn man das Ganze chronologisch durchgeht. Also ich bin mit meiner Familie zusammen, das heißt meine Frau und meine beiden kleinen Kinder sind natürlich auch mitgekommen nach Berlin. Wir sind am Freitag Vormittag losgefahren mit der Deutschen Bahn, die auch pünktlich kam.
Aha.
aus Bielefeld nach Berlin. Also mein Sohn, der wird jetzt nächste Woche 3, der Große. Und der hat das alles schon sehr wahrgenommen, was da so, also dass einfach ganz viele Arminia-Fans am Bahnhof schon waren, dass viele Arminia-Fans auch mit dem Zug fahren. Als wir zum Zug gegangen sind, hat er wirklich, weil ganz weit hinten am Bahnsteig irgendwelche Bielefeld-Fans angefangen haben zu rufen, Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, hat er da einfach mit eingestimmt.
Ja, krass, hast du ihm das vorher beigebracht?
Ja, das haben wir seit Wochen geübt natürlich, aber er hat es auch sehr schnell aufgegriffen. Das sind so kleine Momente, wo es schon angefangen hat, das Wochenende, wo ich gemerkt habe, boah, das wird, weil man empfindet natürlich jetzt dann in diesem Moment als Vater auch ein Stück weit stolz, dass der Sohn da jetzt so mit in so ein Fangesang einstimmt. Ja, und dann nach Ankunft, also ich möchte an der Stelle bei allem, was ich jetzt gerade erzähle oder auch erzählen werde, einmal ganz kurz die Möglichkeit nutzen, um einfach auch mal ein Kompliment an die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Arminia Bielefeld auszusprechen, weil wie das für mich und für uns als Familie organisiert wurde, von A nach B zu kommen, das ist ja nicht ganz so einfach mit 2 kleinen Kindern und jeder Menge Gepäck und einem Kinderwagen. Also da wurde ganz viel Energie reingesteckt und es hat alles überragend geklappt. Von daher an der Stelle nochmal großen Dank für die Arbeit, die da geleistet wurde. Ja, dann einchecken im Hotel. Wir waren im Hotel mit den Familienangehörigen der Spieler untergebracht, haben dann also auch viele Leute getroffen, die wir kannten, Freundinnen und Frauen von den Spielern, Familie, Mitarbeiter, alles irgendwie so besonders. Ich habe dann schon angefangen zu merken, was dieses Wochenende so mit sich bringen könnte.
Also es hat schon gekribbelt.
Ja, also wir haben auf dem Weg schon, ich habe schon so viele Arminia-Fans gesehen in Berlin und ja, dann hatte ich ja als Pokalbotschafter noch ein paar terminliche Verpflichtungen, wie du eben schon gesagt hast.
Ja, genau.
Das heißt, ich konnte leider gar nicht so viel von Berlin, von der Fanszene dann auch genießen, aber wir sind dann Freitagnachmittag noch zu viert, ein bisschen da am Potsdamer Platz, wo unser Hotel war, rumgeschlendert, haben schon gesehen, wie viele Fußballfans da unterwegs waren. Dann hatte ich Freitagabend eine Veranstaltung in meiner Position als Pokalbotschafter.
Also den feinen Zwirn ausgepackt?
Habe ich tatsächlich. Wir waren auch alle sehr überrascht, wie vernünftig ich aussehen kann. Das kennt man ja dann in der Regel nicht so von mir. Und habe dann da einfach wieder wie ein kleiner Fanboy gesessen. War einfach mit Leuten auf einer Veranstaltung im Raum. Also dass ich Jogi Löw wieder in der ersten Reihe bei einem 5-Gänge-Menü gegenüber sitzen darf, war noch nicht genug. Ein paar Tische hinter mir saßen dann Guido Buchwald, Rudi Völler, Julian Nagelsmann, Lothar Matthäus kam vorbei, hat Hallo gesagt. Einfach einer der sympathischen Menschen übrigens, die ich kenne auch oder die ich kennenlernen durfte jetzt. Also du merkst gerade, ich überschlage mich schon beim Erzählen, weil es einfach für mich war da schon zu viel. Also dass ich mit diesen Menschen...
Ist ja noch ein Tag vor dem Finale.
Ja, ja, ich wollte einfach, am liebsten hätte mein Fanherz ein paar Fotos mit diesen Menschen gemacht, aber das wäre halt...
Die Blöße hättest du dir nicht geben können wahrscheinlich.
Ja, wollte ich dann auch nicht. War eine coole Veranstaltung. Dann gehst du natürlich danach aber auch nicht direkt ins Bett. Dann sind wir mit beiden Geschäftsführern, bin ich noch und mit ein paar anderen Leuten ins Mitarbeiterhotel dann gegangen, was nebenan war. Und dann haben wir uns da noch mit vielen von den Mitarbeitern an der Bar noch getroffen, haben da noch ein bisschen was zum Runterkommen getrunken. Dann warst du ja auch spät im Bett. Samstagmorgen früh hoch, voller Nervosität schon. Sehr früh hoch, ehrlicherweise. Vormittags einen Termin gehabt, so ein Business Brunch, wo ich dann noch ein Interview hatte. Und dann zum Fanfest. Zum Fanfest am Alexanderplatz. Und da sollte ich eigentlich nur ein kurzes Interview führen. Das habe ich auch geführt. Aber das war das erste Mal, dass ich so diese Fanmassen in Berlin wahrgenommen habe. Also als ich da ausgestiegen bin und das Fanfest gesehen habe, wie viele Arminen da waren, da wurde es schwierig für mich emotional. Und dann, als ich auf die Bühne gegangen bin und über ungefähr, ich weiß es nicht, keine Ahnung, 10.000, 15.000 Arminia-Fans geblickt habe.
Ja, krass.
Ja, du weißt, ich bin ein emotionaler Mensch.
Mhm.
Das wissen wahrscheinlich schon ein paar mehr Leute, aber da ist mir natürlich wieder sind mir die Tränen in die Augen geschossen.
Ich kann mir erstmal gar nicht vorstellen, wie du dich gefühlt haben musst. Und dann denke ich mir auch, wie viele Bielefeld-Fans waren denn da? Bielefeld muss ja leergefegt gewesen sein. Waren überhaupt noch Menschen in dieser Stadt oder ist quasi die gesamte Stadt einmal nach Berlin gepilgert?
Ja, also es wurde ja geschätzt, auch vom Tourismusverband Berlin, glaube ich, war das, dass so um die 100.000 Bielefelder und Bielefelderinnen dann vor Ort waren.
Boah,
also es, krass. Es ist Wahnsinn. Also es ist absoluter Wahnsinn. Ich werde auch diesen Blick, der hat sich bei mir eingebrannt über diese Fanmassen am Fanfest. Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und dann auch durch meine Frau war mit den Kleinen dann auch beim Fanfest und haben dann da zufällig auch noch die Familie von meinem Patenkind getroffen. Und dann waren irgendwie alle so zusammen und ich habe ganz viele alte Mitspieler da schon getroffen. Durch puren Zufall einfach, weil auch alle, die waren alle heiß auf Berlin und waren natürlich auch alle da und wollten auch möglichst viel mitnehmen. Ja, und ich habe es auch gesagt auf der Bühne, ich hätte mich am liebsten da mitten reingestellt und einfach nur Bier getrunken. Also einfach nur dieses...
Eigentlich so als Fan das Ganze zu erleben,
ja,
ne?
Ja, ich wollte einfach nur da mittendrin stehen und es war schönes Wetter und mit guten Freunden da stehen, mit meiner Familie da stehen und einfach nur ein paar Bierchen trinken und eine gute Zeit haben.
Aber irgendwie hat es ja so viele Termine wie der Bundespräsident an den beiden Tagen,
gefühlt,
ne?
Auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich dann, also ich war eine halbe Stunde auf dem Fanfest und dann bin ich schon wieder ins Hotel gefahren.
Mhm.
Weil ich mich dann umziehen musste. Weil ich musste auch abends ja, ich hatte die große Aufgabe zu versuchen, neben Jogi Löw gut auszusehen. Das gelingt
das
ja kaum
so
einem
leicht,
Menschen.
Ne?
Ja. Da habe ich zumindest mein Bestes gegeben, wie immer in meiner Karriere. Ich habe mein Bestes gegeben. Und dann sind wir auch um 16 Uhr oder so schon los Richtung Stadion. Berliner Verkehr am Finaltag ist natürlich dann auch, tut sein Übriges.
Mhm.
Ja, und bis dahin sind schon so viele Emotionen zusammengekommen und da bin ich dann gerade erst im Stadion angekommen. Also, ja, weiß ich nicht.
Und das hat sich ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen potenziert. Ich habe mir so ein Video zugespielt worden, wie du vor der ganzen Arminia Bielefeld-Kurve da eine Ansprache gehalten hast im Stadion, um die Fans irgendwie heiß zu machen. Oder was war das, eine spontane Aktion? Was ist denn da los gewesen? Das sah krass aus.
Der Verein hat mich so drei Tage vor dem Finale, haben die mich gefragt, ob ich das machen könnte, ob ich mir das zutrauen würde.
Mhm.
Meine Antwort war, ja, ich habe Bock, aber ich scheiß mir auch in die Hose. Also genau das war meine Antwort und ich habe auch gesagt, ich muss bitte eine Nacht drüber schlafen. Und am nächsten Morgen habe ich dann zugesagt, weil ich hätte mich auch geärgert im Nachhinein, wenn ich es nicht gemacht hätte. Also die Möglichkeit und die Chance gibt es ja nie wieder.
Und wie war das? Ich meine, vor so vielen Leuten spielen ist die eine Sache, ne? Vor so vielen Leuten das
aber
Mikrofon
du stehst
in die Hand
ja,
zu nehmen.
Du stehst ja, aber wenn du spielst, weißt du ja selber, stehst du mit 10 Mitspielern und Mitspielerinnen auf dem Feld. Plus und spielst gegen 11 Spieler, du stehst nie alleine da und ich stand halt da alleine. Ich war vorher schon wieder, ich habe auf der Hinfahrt, glaube ich, 5 Worte gewechselt in einer Stunde. Also ich war mit mehreren Leuten im Shuttlebus dahin. Und
das sieht dir eigentlich gar nicht ähnlich, würde ich sagen.
Nee. Die haben auf der Rückfahrt auch gesagt, da sitzt jetzt ein anderer Mensch mit ihnen drin, die gleichen Leute, weil ich habe da wirklich, also ich war ultra nervös. Und ja, das ist, ich hatte ja auch das Privileg, also ich war einfach in der Ehrenloge untergebracht, da oben, und bin dann erstmal unterm Olympiastadion und dann da oben in diese Loge rein. Das ist ja auch, also ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie das Ding da oben aussieht.
Mhm.
Also es ist unfassbar, was du für einen Blick durchs Stadion hast. Also keine Ahnung, da auch dann wieder wirklich sämtliche Prominenz rumgelaufen, die Fußball-Deutschland zu bieten hat. Inklusive dann auch Frank-Walter Steinmeier und Marius Müller-Westernhagen. Und ich wusste gar nicht, wo ich hingucken sollte. Ja, auch unten. Ich hatte dann das Glück, halt auch unten am Spielfeldrand sein zu dürfen. Und da sammelst du die Eindrücke ja auch nochmal ganz anders auf. Und sehr, sehr viele Leute da unten auch schon getroffen. Die Jungs aus der Mannschaft getroffen, Trainerteam getroffen. Ja, also ich war wirklich überfordert und wusste, ich habe noch diesen Moment, wo ich alleine vor der Kurve stehend ein Mikrofon in der Hand halten werde. Und dude, ich schwöre dir, ich habe mir eine Rede zurechtgelegt, die war sensationell.
Das wäre meine Frage gewesen.
Die konnte ich auswendig. Und es ist kein Witz, ich wollte anfangen und es war alles weg. Es war alles weg.
Hast du ein Blackout gehabt?
Ja, aber ich konnte mich gefühlt an 3 Worte noch aus der Rede erinnern. Und,
aber ich sag mal so, was dir da spontan über die Lippen gekommen ist, klang auch ganz gut.
Ja, ich habe ehrlicherweise keine richtige Erinnerung an die Momente. Ich habe mir sagen lassen, dass es vernünftig war. Also es muss okay gewesen sein. Aber es war schon Wahnsinn. Also ich war noch nie in meinem ganzen Leben so nervös vor irgendwas. Noch nie. Also das war dann auch für mich, der eigentlich sich ganz gut artikulieren kann, würde ich mal behaupten, war es echt extrem, weil, also mein Verein da zu sehen, die ganze Kurve voll, alles in schwarz-weiß-blau, das war Wahnsinn.
Das glaube ich dir.
Keine Ahnung, das werde ich auch nie, ich habe gerade so, wir sind noch zu kurz nach dem Finale, aber ich habe das Gefühl, ich werde das nie verarbeiten können.
Ja, krass.
Ja.
Also war das sogar noch ein krasserer Moment für dich, als dann den Pokal kurz vor Spiel zusammen mit Jogi Löw ins Stadion zu tragen?
Das sind beides unfassbar stolze Momente meines Lebens. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich beide Momente hatte. Den Pokal reintragen zu dürfen mit Jogi Löw ist skurril, nach wie vor, wird es auch immer bleiben. Aber ich hatte größeren Respekt vor diesem Moment vor der Kurve, weil einfach den Pokal reinzutragen ist was Spezielles, was Besonderes. Das erfüllt mich mit Stolz. Aber diese emotionale Verbundenheit, die ich zu den Fans von Arminia Bielefeld auch habe und die ich zu diesem Verein habe, die kann ja nichts ersetzen. Und deswegen war dieser Moment, da vor der Kurve zu stehen, viel, viel intensiver letztendlich. Der andere, mit dem Pokal reinzugehen und dann danach die Nationalhymne singen zu dürfen mit unten am Spielfeldrand, der hat mich einfach nur extrem mit Stolz erfüllt.
Mhm. Ja, glaube ich. Und jetzt ist das Spiel natürlich am Ende nicht so gelaufen, wie man sich vielleicht in seinen kühnsten Träumen hätte erträumt. Also im Endeffekt muss man auch immer noch sagen, ja klar, der Favorit hat gewonnen. Bielefeld hat trotzdem gekämpft bis zum Schluss. Wie hast du es wahrgenommen, so das Spiel, auch die Mannschaft, die Stimmung im Stadion während des Spiels?
Ja, um das sportlich auch mal einzuordnen, unser Freund Tommy Schmidt sagt ja immer, Fußball wird von hinten nach vorne erzählt.
Mhm.
Und letztendlich hat er ja da auch absolut recht mit. Ich bin sehr stolz auf die Art und Weise, wie Arminia Bielefeld da Fußball gespielt hat. Die haben sich nicht versteckt, die hatten keine Angst, sind sehr mutig aufgetreten. Letztendlich, klar, wir hatten die riesengroße Möglichkeit, 1-0 in Führung zu gehen. Da läuft das Spiel anders. Auf der anderen Seite war es so, dass wir leider auch zu viele individuelle Fehler hinten gemacht haben, als dass man so ein Finale dann auch irgendwie gewinnen könnte. Andererseits hat der VfB Stuttgart auch eine unfassbare Qualität, wie sie die Tore dann erzielt haben. Also Hut ab davor. Und an der Stelle zwei Szenen, die mir absolut die sich in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Zur Halbzeit steht es 0-3. Ich will gerade reingehen. Und dann ist Jogi Löw noch spontan auf mich und auf Christoph Wortmann zugekommen. Da sind wir noch gar nicht von unseren Plätzen aufgestanden gewesen. Und hat uns einfach gesagt, also Arminia Bielefeld ist in seinen Augen die Mannschaft, die den klareren, besseren Fußball spielt im Vergleich zum VfB Stuttgart, obwohl es 3-0
wirklich
für den VfB stand. Ja. Und hat die Spielanlage von Arminia Bielefeld, den Mut von Arminia Bielefeld, das Auftreten der Mannschaft gelobt und hat gesagt, wie gut er das findet, wie toll er das findet und dass natürlich der VfB einfach nur die individuelle Qualität, oder nur in Anführungszeichen, die...
Ja, aber wenn du das Ausschlaggebende dann in dem Moment...
Genau, ja, klar, im Fußball geht es darum, aber das ist natürlich von so einem Menschen dann in dem Moment dieses Lob zu bekommen, dieses, wie ich finde, aufrichtig gemeinte Lob zu bekommen, ist natürlich für die Mannschaft auch ein unfassbares Kompliment. Und da muss man einfach sagen, dass meiner Meinung nach der VfB Stuttgart den talentiertesten deutschen Stürmer der letzten Jahrzehnte in seinen Reihen hat. Also Nick Woltemade, Trikot wird jetzt bestellt, Nationalmannschaftstrikot. Und ich tue mich nicht leicht damit, da Namen hinten drauf zu machen. Da waren bis jetzt in meinem Leben Thomas Müller, Miro Klose und Basti Schweinsteiger drauf. Und der nächste ist Nick Woltemade. Weil ein unfassbarer Spieler, wenn der gesund bleibt, wird der die deutsche Sturmhoffnung sein auf die nächsten Jahre. Nebenbei einfach auch ein unfassbar guter Mensch, weil er nach dem Spiel einfach so viele Herzen auch gewonnen hat, Bielefelder Herzen, weil er erstmal seinen Respekt gegenüber der Arminia ausgedrückt hat und da zu jedem Spieler hingegangen ist, statt sofort zu feiern. Also
so ein ganz bodenständiger Typ gewesen, fairer Gewinner, wirklich sich... Wirklich als totaler Sportsmann gegeben nach dem Spiel, habe ich auch gesehen.
Und ein unfassbarer Spieler. Also wenn du, der ist so groß, und so schlaksig und so schnell. Ja. Man hat eine Technik, der hat keinen Fehler gemacht, der hat jeden Ball festgemacht. Der ist so, so gut. Ja, aber im Großen und Ganzen, ich habe keinen Fan gesehen, der nach dem Spiel unendlich traurig war, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben. Also das war ein Erlebnis für uns alle, was wirklich sich, davon werden wir unseren Kindern, Enkelkindern, wir werden immer wieder davon erzählen. Und es war einfach alles schön. Klar, das Ergebnis war nicht schön, aber ansonsten war alles schön.
Dann erzähl noch mal kurz, wie ging es weiter? Habt ihr danach dann, wenn du sagst, keiner war so wirklich traurig, alle haben einfach das Erlebnis auch in den Vordergrund gestellt, habt ihr zusammen gefeiert und warst du am nächsten Tag auch noch in Bielefeld wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich muss mich korrigieren, dass keiner traurig war, stimmt nicht. Die Mannschaft und das Trainerteam, da gab es schon Leute, die traurig waren. Klar, weil du hast nochmal als Spieler und Trainer...
Das gehört ja auch dazu, ne? Klar, ja, bist du erstmal traurig, genau, wenn du ein Finale verlierst.
Ja, aber so aus Richtung der Fans und von uns Verantwortlichen, zu denen ich mich dann ja auch ein bisschen dazu zähle, nur stolz und dann auch eine, wie ich finde, überragende Partynacht. Also auch da, ja, es waren so viele ehemalige Mitspieler auch da von mir und so viele ehemalige Armin und Leute, die es mit Arminia halten. Ja, Ewald Lien, Heribert Bruchhagen, also ganz, ganz alte Arminen auch, die auch schon viel erlebt haben, die auch unfassbar stolz waren. Und so Casper und Montez natürlich auch beide mit am Start. War einfach eine richtig geile Party und das hatten sich alle auch verdient, weil das dann der gelungene Abschluss war. Und wir haben auch alle in Kauf genommen, oder ich habe in Kauf genommen, dann mit 2 Stunden Schlaf noch mit 2 kleinen Kindern und meiner Frau am nächsten Tag nach Bielefeld zu fahren mit einem überfüllten Zug. Aber auch das haben wir gerne in Kauf genommen, damit wir dann beim Rathausempfang dann dabei sein konnten. Das haben die Jungs sich auch mehr als verdient. Das kam natürlich dann auch nochmal oben drauf. Da findest du ja auch nur stolz. Also keine Ahnung. Ich bin auf der einen Seite froh, dass ich nicht mit nach Mallorca geflogen bin, weil da sind die Jungs jetzt gerade gewesen. Das hätte ich vom Schlaf her nicht geschafft. Dafür bin ich zu alt. Aber zumindest hat es denen wahrscheinlich hoffentlich geholfen, das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten zumindest. Weil für die ist das ja auch ein Overload an Emotionen gewesen.
Ja,
das
natürlich.
Mag ich mir gar nicht vorstellen.
Klar. Okay, also können wir resümieren, ist ein Tag oder ein Wochenende gewesen, das nicht nur dir, sondern wahrscheinlich auch allen Anhängern und Anhängerinnen von Arminia Bielefeld und allen, die im Club und um den Club herum arbeiten, für immer in Erinnerung bleiben wird.
Ja, für immer. Für immer, immer, immer. Und ich habe keine Ahnung, irgendwie, ich bin auf der einen Seite unfassbar traurig, dass dieser Tag vorbei ist. Also ich will den Tag eigentlich unbedingt sofort wieder haben. Ich will das Wochenende nochmal wieder haben, weil es war so, so schön. Auf der anderen Seite die Tatsache, dass man solche Dinge nicht so oft erlebt, macht es ja dann auch irgendwie eben einzigartig oder eben so speziell und besonders. Aber ich hoffe, dass wir das irgendwie nochmal schaffen, da hinzukommen. Keine Ahnung. Vielleicht dauert es nicht nochmal 120 Jahre.
Ja.
Vielleicht sind es ein paar weniger. Aber du merkst ja gerade auch, guck mal, wir reden jetzt knapp über 20 Minuten. Ich könnte dir Stunden, also ich habe das jetzt alles runtergebrochen, was so passiert ist. Und ich habe noch Einzelheiten, von Einzelheiten habe ich gar nicht angefangen zu erzählen. Also eigentlich bräuchten wir wahrscheinlich...
Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine Spezialfolge.
Ja,
wo
oder
wir alles aufarbeiten, alle deine Emotionen.
Ja, also das geht auch nicht. Und ich weiß halt genau so, dass es auch allen Leuten geht, die da mit im Stadion und in Berlin waren.
Ja. So, Fabi. Erstmal schön, dass du wieder da bist, dass du nicht mehr ein Phantom für mich bist, dass du jetzt auch nicht wie Frank-Walter Steinmeier von Termin zu Termin rast, sondern auch wie
Nein,
auch
Zeit. Nein, ich bin jetzt, Zeit du hast. Weißt doch, ich bin jetzt nur noch für meine Familie und für dich da.
Ja, genau so. In der Reihenfolge wär's völlig okay für mich. Gut, wie schlagen wir jetzt die Brücke zu unserer Folge? Wir haben ja gerade gesagt, die Folge haben wir schon vor dem Pokalfinale aufgenommen und ich glaube, es gibt eine Brücke, die sich ganz gut anbietet, weil ich weiß nicht, das ist ja auch noch so eine Story des Finals gewesen. Jetzt haben wir natürlich viele bei Arminia Bielefeld gesprochen. Aber es gab ja auch auf Seiten vom VfB Stuttgart eine Personalie, nämlich Angelo Stiller, der sich nur 13 Tage vor dem DFB-Pokalfinale einen doppelten Bänderriss geholt hat.
Mhm.
Da war ja total lange fraglich, kann er spielen, wird er rechtzeitig fit? Und ich weiß nicht wie, aber irgendwie hat er und die medizinische Abteilung und Ärzte, Physios das hinbekommen, dass er gespielt hat. Und er war ja auch ein entscheidender Faktor im Finale.
Er hat ein überragendes Spiel gemacht auch.
Ja, genau. Und da frage ich mich natürlich, inwiefern hat er natürlich noch unter Schmerzen gespielt, auch vielleicht mit Schmerzmitteln. Man weiß es nicht, man kann aber auf jeden Fall sagen, ähnlich wie Granny Xhaka in unserem Intro, dass auch Angelo Stiller sicherlich einiges getan hat, um für diesen einen Moment fit zu sein, für dieses eine Spiel im Leben, das man vielleicht nicht so häufig erlebt. Und das ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Übergang in unsere heutige Folge, denn darüber wollen wir ja sprechen. Also wann macht man sowas vielleicht mal, wann geht man mal über Schmerzen, um dieses eine Spiel erleben zu können und wann ist man auch konstant im roten Bereich. Und deswegen wollen wir euch jetzt auch in diese Folge entlassen und wünschen euch viel Spaß mit der Aufzeichnung.
Viel Spaß.
Wir hätten ja heute auch noch ein bisschen Platz, weil heute sind ja nur in Anführungszeichen wir beide hier.
Ja, auch
also
mal wieder schön.
Wir könnten den Raum eigentlich noch gut füllen heute, aber das war bei den Themen, die wir beide heute besprechen wollen, irgendwie gar nicht so nötig, weil entweder hätten wir uns so ungefähr 27 Gäste einladen können, die dazu was zu erzählen haben, haben uns dann aber dazu entschieden, dass wir beide das auch besprechen können.
Ja, vor allen Dingen, weil wir beide auch selber lange Teil des Ganzen waren, des ganzen Fußballzirkus. Und du sitzt hier vor mir, ich meine, du hattest auch zweimal Gesichtsfrakturen, die jetzt nicht ganz so glimpflich waren. Also wer, wenn ich du wüsste, wie es ist, Verletzungen zu haben und vielleicht auch zu früh wieder anzufangen, sprechen wir sicherlich gleich noch drüber.
Ja, aber es ist ja auch nicht so, dass du gar nichts hattest in deinem Fußballerinnenleben.
Nee. Also ich war schon auch betroffen. Deswegen soll es heute auch mal so eine Art Rückschau sein, natürlich auch auf den Fußball bezogen. Also wann fängt man zu früh an, wann geht man auch über seine Grenzen. Aber wie immer wollen wir natürlich auch mit euch ja auf den Amateursport blicken oder auch in ganz normale Jobs. Also es geht mal wieder auch nicht nur um Fußball.
Nee, genau. Und wir wollen auch nochmal, wie in den vergangenen Wochen, auch das gleich am Anfang schon mal hervorgehoben, wir wollen natürlich nicht irgendwie den Zeigefinger erheben und irgendwie sagen, was ihr da alle macht, das geht gar nicht und das können wir überhaupt nicht nachvollziehen. Also es wird sich ja im Laufe der Folge sicherlich auch rausstellen, dass wir ganz, ganz viele Dinge nachvollziehen können, weil, wie du gerade gesagt hast, wir auch lange genug Teil dessen waren. Aber wir haben uns ja das zur Aufgabe gemacht, gewisse Dinge auch in einem etwas größeren Kontext dann einzuordnen und anzusprechen und vor allem Dinge zu besprechen, ne?
Ja, und auch mal die Seiten zu wechseln, ne? Wie der Name des Podcasts schon sagt. Ja, und Thema soll sein, wie schon im Intro eigentlich gehört, so dieses, was ist das für ein Mechanismus? Wir fangen häufig nach Verletzungen zu früh an oder wir ziehen durch. Aus welchen Gründen ziehen wir überhaupt durch? Ist das eher so der Druck, den wir uns selber machen, der uns von außen gegeben wird? Und bei wem liegt eigentlich auch die Verantwortung für diesen Teufelskreis? Bei den Spielerinnen und Spielern selbst oder bei Vereinen? Also das soll heute Thema sein. Also so dieses viel gefeierte Durchziehen, wann wird das eigentlich zum gefährlichen Muster? Und ist eben nicht nur wie bei Granit Xhaka vielleicht, ich gehe mal einmal über eine Grenze, sondern wann mache ich das vielleicht auch dauerhaft und gehe immer in den roten Bereich?
Also das auf jeden Fall, aber gar nicht mal nur dieses Wann, sondern auch vor allem Warum. Also was steckt dahinter? Im Intro haben wir es schon gehört, das ist ja auch nicht nur im Profisport so. Klar, es ist im Profisport meiner Meinung nach deutlich ausgeprägter oder am ausgeprägtesten wahrscheinlich in allen Bereichen. Aber das gibt's, wie gesagt, auch definitiv im Amateurbereich, das gibt's auch im Büroalltag, das gibt's in anderen Berufen. Letztendlich ist es überall wirklich dieselbe Logik oder vermeintliche Logik, muss man ja fast sagen, die dahinter steckt. Ne? Es ist immer dieses, darf ich ausfallen, will ich ausfallen? Was passiert, wenn ich ausfalle? Ist ja egal, über was wir sprechen, ob wir über Profisport sprechen oder dann auch, wenn du Teil eines Teams im Büro bist oder irgendwo anders im Job. Letztendlich sind es immer die gleichen Mechanismen, die da greifen und die gleichen Mittelchen auch, die oder zu denen gegriffen wird, um das Ganze zu verhindern.
Ja, wo du schon bei den Mittelchen bist, also um nochmal auch zu verdeutlichen, wie wichtig die Thematik ist und warum wir uns der Thematik heute auch annehmen. Thema Spielen mit Schmerzen, Schmerzmittel, natürlich ein großes Thema. Und da haben wir uns natürlich mal wieder auf die Suche auch gemacht nach ein paar Studien. Und das fand ich schon gravierend. Also bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2010 ist im Nachhinein eine Studie durchgeführt worden, wie viele Spieler Medikamente während des Turniers genommen haben. Und es waren 70% oder 71%, die während des Turniers Medikamente genommen haben. 60,3% mindestens einmal Schmerzmittel und 39% der Spieler sogar vor jedem Spiel Schmerzmittel. Das sind heftige Zahlen und ähnliche Untersuchungen gab es auch bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2018. Da waren es auch 54% der Spieler, die während des Turniers mindestens ein Medikament genommen haben. Und das ist ja, glaube ich, auch das, was du gerade schon angesprochen hast, es ist eben nicht nur im Profibereich so. Also das war jetzt eine Studie von der Weltmeisterschaft, das ist die absolute Weltspitze. Aber es gibt auch eine Untersuchung von ARD und Korrektiv aus dem Jahr 2020 im Amateurfußball. Also quasi die andere Seite der Medaille und alles andere liegt ja eigentlich dazwischen, zwischen Weltmeisterschaft und Amateurfußball. Und auch da gaben 40% der befragten Spiele an, Schmerzmittel zu nehmen. Und auch ohne therapeutischen Grund, also einfach präventiv vor dem Spiel als vorbeugende Maßnahme, das ist schon heftig. Wenn man vor Augen führt, ja, diese Zahlen.
Ich finde tatsächlich, dass die zweite Studie viel, viel heftiger ist.
Oder? Also, ja.
Wenn man sich die Zahlen von der Weltmeisterschaft vor Augen hält, dann kann man vielleicht noch argumentieren, okay, es ist eine Weltmeisterschaft.
So ein Once-in-a-Lifetime-Moment.
Genau, wie oft spielst du eine Weltmeisterschaft? Ja. Die wenigsten spielen sie 2-3 Mal. Da willst du unbedingt dabei sein, da tust du alles dafür, um da spielen zu können. Du opferst ein Stück weit vielleicht auch deine Gesundheit bewusst und setzt die aufs Spiel, weil du da unbedingt dabei sein willst, weil du eben weißt, wie du gerade sagst, das ist dieses Once-in-a-Lifetime-Ding. Mhm. Da sind wir bei diesem berühmten Durchziehen. Mhm. Aber 40% im Amateurbereich, ohne dass ich das despektierlich meine, wo es um deutlich weniger geht, als bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, klar, sind 40%, die Zahl finde ich krass. Weil ne, fast jeder zweite Spieler schmeißt sich dann eine Tablette rein vorm Spiel oder lässt sich da, es fängt ja schon beim Tapen an oder keine Ahnung, Schmerzsalbe. Es gibt hunderte Mittel, die man dann nehmen kann. Ja. Aber letztendlich, diese Studien bestätigen ja nur das, was unser Gefühl halt auch uns schon vorher angezeigt hat.
Ja, und vor allen Dingen, was wir auch jahrelang eigentlich in den Kabinen, in denen wir uns bewegt haben, auch so kennengelernt haben. Also ich weiß nicht, ich habe mich natürlich in der Vorbereitung auf die Folge habe ich auch überlegt, wen kennst du denn oder was ist denn in deinen Kabinen vorgefallen, in denen du dich bewegt hast? Also Schmerzmittel waren omnipräsent. Also jeder hat natürlich Schmerzmittel genommen. Ich habe auch noch drüber nachgedacht, ich möchte jetzt keinen Namen nennen, weil ich das auch nicht abgeklärt habe, aber ich hatte in der Reha einen Spieler kennengelernt, der hatte Rückenprobleme chronisch und der hat gesagt, ich spiele nur noch mit Ibu 1600. Also quasi 2 800er Ibus hat er sich vorm Spiel eingeschmissen.
Das war dann ich quasi. Ja. Also es gab eine Zeit da mit der gleichen Problematik, Rückenprobleme, Rücken. Also 2 800er vorm Spiel, nichts Besonderes mehr, eine Zeit lang.
Hast du die Erfahrung
nicht, ich spreche jetzt nicht von Jahren, aber schon von Wochen und Monaten, ja.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Und auch, ich habe ja eben vorhin am Anfang auch deine Gesichtsfrakturen angesprochen. Hast du da auch irgendwelche, also bist du da zu früh wiedergekommen? Hast du da Schmerzen oder irgendwas genommen?
Also lass uns das ein bisschen nach hinten schieben, weil dann kann ich mal einmal in einem Guss, wenn ich jetzt anfange zu erzählen, dann laber ich jetzt 40 Minuten von der ganzen Thematik, die ich über die drei, ich habe 13 Jahre Fußball gespielt auf relativ hohem Niveau. Also da hat sich dann einiges angesammelt. Für mich ist an dem Punkt nur nochmal wichtig, es geht nicht darum,
einmal eine Tablette einzuschmeißen vorm Spiel. Ne, das gibt's sicherlich auch. Aber bei den Sachen, von denen ich dann auch berichten werde und von denen du dann vielleicht auch sprichst, da sprechen wir von regelmäßiger Einnahme, ne? Was dann dauerhaft eben auch deinem Körper und dir selbst schaden kann. Das muss man so klar sagen. Muss man auch nochmal deutlich unterscheiden. Ich spreche ungern über andere Menschen. Ich nehme dann immer gerne mich als Beispiel. Ich habe nicht auf diesem Niveau wie Granit Xhaka gespielt. Ich habe nicht ein K.O.-Spiel gespielt bei einer Weltmeisterschaft. Das ist dann sicherlich was anderes zu sagen, okay, ich will unbedingt dieses K.O.-Spiel spielen und will daran teilnehmen und will meiner Mannschaft helfen und mache das auch für mich und gehe dann einmal über so einen gewissen Schmerzpunkt drüber.
Ja.
Oder ich habe halt irgendwas Langwieriges, wo ich dann permanent gegen anarbeite. Da muss man auch deutliche Unterschiede machen.
Ja, voll. Und ich finde auch nochmal wichtig zu sagen, es ist genau dieser Schmerzmittelmissbrauch, der ein großes Thema ist. Es ist aber auch dieses zu früh anfangen, auch durchziehen und wichtig auch, und das haben wir, glaube ich, auch alle kennengelernt und das wird auch im Amateursport genauso sein, auch krank Fußball zu spielen. Ne? Mhm. Also gehen wir mal von Erkältung aus oder ich weiß, das ist jetzt natürlich auch, es gab ja auch eine riesen Grippewelle jetzt Anfang des Jahres. Ich will gar nicht wissen, wie viele Fußballerinnen und Fußballer durchgezogen haben, trotz Krankheit. Und dass das extrem gefährlich ist, wissen wir ja auch. Also es kann zu Herzmuskelentzündungen führen. Das ist extrem gefährlich. Und auch hier weiß ich das. Und du wirst es auch wissen. Das wird trotzdem gemacht. Es wird trotzdem krank gespielt.
Ja, ich habe mich natürlich im Vorfeld dieser Aufnahme auch mit dem Thema dann das erste Mal ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel beschäftigt, mit einer anderen Sicht auf mich selbst auch.
Mhm. Ist auch ein bisschen Selbsttherapie hier.
Voll. Also ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen erschrocken, weil ich habe die Statistiken bewusst jetzt nicht rausgesucht, aber ich würde sagen, in 13 Jahren Profifußball bin ich zweimal wegen einer Krankheit, also wegen einer Erkältung oder so, raus gewesen aus Training oder Spiel in 13 Jahren. Das ist ja
statistisch eigentlich gar nicht
unmöglich. Unmöglich. Und ich habe dann auch zu Hause gesessen jetzt in der Vorbereitung und habe gedacht, boah, würde ich das alles nochmal so machen? Würde ich das alles nochmal genau so durchziehen? Ich habe meine Meinung bestimmt 7-mal gewechselt zwischen, nee, warum solltest du das nochmal so machen, weil du hast deine Gesundheit aufs Spiel gesetzt und ja, aber
in der Situation.
Klar würdest du es nochmal, also ja. Natürlich machst du es nochmal so, weil irgendwie ist ja auch alles gut gegangen, in Anführungszeichen. Aber also schlau und vernünftig, wie ich die Sachen behandelt habe, war das überhaupt nicht. Also gar nicht.
Naja.
Also es ist wirklich, wie du sagst, es fängt an bei dem Thema Erkältung, dass man dann sich einfach mit Medikamenten zuschmeißt, die den Körper ja auf eine Art auch betäuben, einfach um Sport machen zu können. Und das Letzte, was ein Arzt dir sagen würde, das Letzte, was du machen sollst, wenn du erkältet bist, ist Sport machen.
Na klar.
Und wir sprechen von Leistungssport in dem Moment, ne? Und Thema Herzmuskelentzündung, dass das dann immer wieder zu schwerwiegenderen Fällen auch führen kann, das brauchen wir keinem erzählen. Ich glaube, das ist gerade in den letzten Monaten, dann spätestens seit Corona, ist es ja auch aktueller geworden, dieses ganze Thema.
Ja, und auf tragische Weise auch immer wieder Fälle auch bekannt geworden.
Ja, voll.
Von Spielerinnen oder Spielern, die auch zu Tode gekommen sind durch Herzmuskelentzündung. Weiß man natürlich immer auch nicht, was die Hintergründe sind, haben wir jetzt auch nicht recherchiert, aber trotzdem sicherlich auch ein Faktor durchzuziehen. Und ich finde es auch ganz, ganz spannend. Nevin Subotic hat auch mal in der ARD-Dokumentation 2020 gesagt, ich zitiere ihn jetzt mal, was ich in den letzten 14 Jahren mitbekommen habe, Ibuprofen wird wie Smarties verteilt. Das ist ja, klar, jetzt nochmal zurück, wahrscheinlich dann eher zu Schmerzen, die man damit unterdrückt. Aber wie Smarties, das ist schon, ja, das offenbart schon, wie der Umgang im Kabinen damit ist.
Ne? Also wir sprechen über Schmerzmittel. Bei Schmerzmitteln, die können gefährlich für den Körper sein, wenn du sie auf lange Sicht einnimmst.
Also ich sag mal so, du weißt ja, dass ich in meiner Karriere auch einen Schienenwadenbeinbruch hatte. 2015, ich war ein Jahr raus, hatte natürlich sehr viel Metall im Bein, habe nach einem Jahr dann wieder spielen dürfen, hatte das Metall auch immer noch im Bein. Und es war ein Fremdkörper, der auf die Strukturen drumherum gedrückt hat. Und ich hatte krasse Schmerzen im Training. In jedem Training hatte ich krasse Schmerzen. Ich hatte Schmerzen im Spiel. Ich war aber eigentlich fit. Also die Knochen waren verheilt. Und ich habe über Monate hinweg, habe ich vor jedem Training und vor jedem Spiel Ibuprofen genommen. Und das ist auch so verantwortungslos im Nachhinein. Ich habe mich ja auch nochmal selbst reflektiert. Es war nicht mal in Absprache mit unseren Ärzten oder Physiotherapeuten. Ich habe es einfach gemacht. Das ist ja nochmal gravierender eigentlich. Ich habe es gemacht über Monate hinweg. Das hat bei mir sich dann am Ende darin geäußert, dass ich eine Magenschleimhautentzündung entwickelt habe, weil ich viel zu viel Schmerzmittel genommen habe, weil ich einfach spielen wollte. Na klar wollte ich spielen. Ich war ein Jahr lang verletzt. Ich konnte dann wieder und ich durfte wieder spielen und ich wollte unbedingt wieder spielen.
Wurde dir kein Magenschutz angeboten, den du dazu nehmen kannst? Der verhindert doch alles.
Ich weiß, Fabi, ich habe doch gerade gesagt, ich habe es in meiner jugendlichen Naivität, wobei jugendlich war ich da auch gar nicht mehr, in meiner Naivität ohne Absprache gemacht mit Physiotherapeuten und Ärzten. Natürlich hätten die mir noch Magenschutz dazu verschrieben.
Ja, aber kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, der hilft irgendwann auch nicht mehr.
Ja.
Also du erzählst gerade von Metall im Körper. Ich hatte das Metall ja im Kopf.
Ja, und nicht zu wenig.
Nicht zu wenig. Da waren viele, viele kleine Plättchen und Schrauben waren da ja bei mir zweimal sogar drin. Also die erste Kopfverletzung war ja 2014. Da stand ich und dafür wurde ich gefeiert im Nachhinein und habe mich selber auch ehrlicherweise so ein bisschen gefeiert. 7 Wochen nachdem das passiert ist, stand ich auf dem Platz mit Metall im Kopf, mit einer Maske auf und war natürlich, wie du sagst, der Bruch war zusammengewachsen, weil ein Knochenbruch braucht ungefähr 6 Wochen. Egal welchen Knochen du dir brichst, ein Knochenbruch braucht ungefähr 6 Wochen, bis er zusammengewachsen ist. Und von daher hieß es dann, ja, der Bruch ist zusammengewachsen und es ist ja auch gefixt und hast ja auch eine Maske auf. Aber 7 Wochen nach einer, man hat ja eine OP dann auch, wo du Metall in deinen Kopf reingesetzt kriegst, damit das vernünftig zusammenwächst. Und 7 Wochen später, auch auf eigenen Wunsch, nochmal ausdrücklich gesagt, auch auf eigenen Wunsch, stand ich dann wieder auf dem Platz und wurde dafür halt auch gefeiert und boah, krass, wie der durchzieht und so. Ja, aber logischerweise habe ich mich da auch mit Schmerzmitteln zuschütten müssen. Und rückblickend war das, glaube ich, auch so ein bisschen der Anfang bei mir, dass ich gemerkt habe, okay, das geht, du kannst halt dagegen angehen und dann ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn die Leute dann sagen, krass, wie der durchzieht und krass, was das für ein Typ ist, dass er sich sofort wieder auf den Platz stellt, ohne Angst, ohne irgendwas und dass er nicht so in Anführungszeichen rumjammert wie andere, wenn sie mal ein paar Wehwehchen haben. Klar, das ist irgendwie dann auch so Bestätigung. Bestätigung ist immer cool, hat sich auch so angefühlt dann. Aber der Inbegriff von unvernünftig, was ich da gemacht habe, wirklich.
Ja, deswegen wären wir, wenn wir jetzt hier die Moralkeule schwingen würden, weil wir waren ja selber Teil des Systems.
Fall. Auf gar keinen Fall. Also es ist nicht, ne, nochmal, wir wollen nicht mit dem Zeigefinger auf irgendwen deuten und sagen, du. Ne, wir haben es selber beide gemacht.
Und wenn wir jetzt von uns auch mal eigentlich die Brücke schlagen zu anderen Arbeitsalltagen, dann sieht es ja wahrscheinlich auch nicht anders aus. Wir hören mal, was Bex dazu sagt.
Turit sagt es, das Phänomen gibt es nicht nur im Profisport. Laut einer aktuellen Studie der Techniker Krankenkasse geht mehr als ein Viertel der Beschäftigten häufig oder sehr häufig krank zur Arbeit. Lediglich 17% geben an, immer zu Hause zu bleiben, wenn sie krank sind. Oft wird auch hier zu Medikamenten gegriffen, um arbeiten zu können. Und dieses Phänomen hat sogar einen eigenen Namen: Präsentismus. Präsentismus beschreibt den Umstand, dass Beschäftigte trotz Krankheit arbeiten. Und übrigens in diesem Zusammenhang spannend: Präsentismus wird ebenso im Kontext des Profifußballs erforscht. Hier geht es also konkret darum, trotz gesundheitlicher Einschränkungen weiterhin zu trainieren oder an Wettkämpfen teilzunehmen, aus Angst vor negativen Konsequenzen oder Identitätsverlust. Und wie wir gerade gehört haben, häufig treffen wir die Entscheidung selbst, trotz Schmerzen zu spielen. Wir wollen durchziehen. Präsentismus fungiert also wie eine Art Schutzschild für meinen Selbstwert. Wir bekommen meistens auch noch Anerkennung vom Trainer oder vom Chef für das gezeigte Verhalten und das wirkt dann wiederum als positiver Verstärker auf mein Verhalten.
Kopfverletzungen sind natürlich dann im Fußball sind so ein Thema für sich, da wird immer so ein bisschen Besonderes und vielleicht auch ein bisschen mehr Augenmerk dann draufgelegt, ne? Aber es gibt ja noch ganz, ganz viel zwischen ich bin erkältet und ich habe mir den Schädel gebrochen.
Ja.
Also da liegt ja schon
das
noch,
ist doch ein großes Spektrum dazwischen.
Ja, liegt schon noch viel dazwischen, muss man sagen. Und ich kann dir von mir Beispiele nennen. Ich habe über diese Rückenschmerzen, über die wir gesprochen haben, ne, wo du dann einfach, das sind dann so, würde ich fast als Wehwehchen oder wird so ein bisschen als Wehwehchen abgetan, würde ich fast behaupten, weil da kann ja nichts kaputt gehen. Also weißt du, was ich meine? Das ist so eine Verletzung, wo du für dich selber auch dann überhaupt entscheiden musst. Ist das etwas, wo noch Folgen entstehen können, dass da was kaputt geht einfach?
Ja.
Das gerade zu entscheiden, aber das wird dir dann halt auch gesagt. Also du fragst ja nach, können da irgendwelche schlimmeren Folgen draus entstehen oder ist es einfach der Schmerz, wo ich drüber muss?
Mhm.
Und wenn du weißt, okay, es ist nur in Anführungszeichen dieser heftige Schmerz, den ich irgendwie betäuben muss, den ich wegkriegen muss, damit ich Fußball spielen kann in dem Moment. Und es hat in dem Sinne keine schlimmeren Folgen, als dass ich irgendwas verschlimmern kann.
Ja, weißt du, was aber ich meine? Ja, und aber weißt du, was manchmal auch dahinter steckt? Es gibt ja auch solche Verletzungen. Das sind häufig, das habe ich auch erlebt bei Mitspielerinnen, Rückenschmerzen, Rückenbeschwerden. Häufig ja auch gar nicht so mit so einer klaren Ursache. Das heißt, es wird gar nicht wirklich herausgefunden manchmal, woran liegt das überhaupt? Und wenn Mediziner nicht rausgefunden haben, woran es liegt, dann wird auch häufig mal gesagt, ja, wir können jetzt nicht feststellen, woran es liegt. Aber wenn dir eine Schmerztablette hilft, dann mach halt, wir gehen jetzt davon aus, dass nichts Schlimmeres passieren kann, ohne manchmal vielleicht auch wirklich zu wissen, ob nicht was Schlimmeres passieren kann. Wie du schon sagst, wenn du dir ein Bein brichst, wenn du dir ein Bänderriss holst und nicht laufen kannst, dann weiß jeder, okay, der kann nicht laufen, der kann es auch nicht spielen, da können wir dem auch eine Schmerztablette geben. Aber wenn es halt solche Schmerzen sind, die vielleicht nicht ganz klar sind, woher die kommen, und dann ist halt auch die Gefahr, wenn du immer wieder über diese Schmerzen rübergehst, ne, und das habe ich auch schon erlebt, dass es dann halt eben auch chronisch werden kann. Ne?
Ja, absolut. Also, mir fällt gerade ein, eine Sache ist mir noch wichtig, bei allem, was ich hier erzähle, nicht, dass es falsch verstanden wird, es war immer meine Entscheidung.
Ja.
Also letztendlich war es immer meine Entscheidung. Es war nie, mir wurde nie was aufgezwungen. Ne, das muss gerade mal ganz deutlich gesagt werden, dass es irgendwie in den falschen Hals kommt oder irgendwo falsch verstanden wird. Es gab nie irgendeinen Menschen, der mir was aufgezwungen hat, außer mir selbst. Also es hat mir nie jemand gesagt, du musst da und da spielen, du musst trainieren. Das war immer meine Entscheidung. Ich habe zwischendurch auch mal ein paar Wochen lang, da habe ich mit einer Innenbandzerrung im Knie trainiert auch. Da habe ich während des Trainings nur in Anführungszeichen eine Schmerztablette genommen, habe einfach meinen rechten Fuß nur zum Stehen benutzt. Also in der Zeit ist mein linker Fuß unglaublich gut geworden.
Ich wollte gerade sagen, wie ist
deswegen
der denn?
Bin ich beidfüßig, würde ich
seitdem,
sagen.
Seitdem beidfüßig.
Spätestens seitdem bin ich beidfüßig. Mein linker Fuß ist in der Zeit richtig, richtig gut geworden. Bin ich übrigens für bekannt in Bielefeld, für meinen guten linken Fuß.
Echt? Ich dachte nur für deinen Kopf.
Nein, für meinen guten linken Fuß. Du wirst dich nur wundern, dass ich mit meinem linken Fuß alles anstecken
kann. Du willst
ja nie
mit mir Fußball spielen.
Ja. Frag dich mal, woran das liegt.
Angst.
Auf jeden Fall habe ich dann mich in der Zeit auch, wenn wir gespielt haben, gab es eine Schmerztablette und eine Spritze ins Knie.
Echt?
Also auch das war normal. Aber auch das, da war kein Arzt, da war kein Trainer, da war kein Sportdirektor und irgendwer anders, der gesagt hat, ich muss das machen. Also das war meine freie Entscheidung. Ich habe gefragt, ob das möglich ist, ob das irgendwo vertretbar ist auch. Und dann haben wir das so gehandhabt.
Und du bist ja auch nicht der Einzige, Fabi. Wir haben auch noch mal ein paar Fälle rausgesucht von ganz bekannten Spielern auch, die eigentlich, wenn ich das so höre von dir und von mir, eigentlich genau das Gleiche durchleben und durchlebt haben. Bekanntestes aktuelles Beispiel wahrscheinlich Leroy Sané, der über ganz langen Zeitraum mit einer Schambeinentzündung gespielt hat. Schambeinentzündung wissen wir auch, total hartnäckige Verletzung, die dich wirklich Wochen, Monate lang außer Gefecht setzen kann. Im Verlauf der Saison, nämlich 23/24, hat er 38 Spiele bis April gemacht und hat danach selber gesagt, dass er während der Zeit unter extremen Schmerzen gelitten hat. Zu Beginn der Saison hat er irgendwie in 13 Partien noch 9 Tore gemacht. Nach Ausbruch der Entzündung in 25 Einsätzen kein weiteres Tor mehr. Wahrscheinlich, also natürlich kann man jetzt nicht genau sagen, ob da eine Korrelation besteht zwischen Statistiken und Schmerzen, den er hatte, aber liegt schon nahe, dass er einfach unter so starken Schmerzen gespielt hat, dass er einfach seine Leistung auch nicht mehr abrufen konnte. Und hat sich dann im Juli 2024 dann nämlich einem Eingriff an der Leiste unterzogen. Und er sagt eigentlich genau das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Ich kann nicht sagen, ob ich es nochmal so machen würde. Also er weiß es auch nicht, weil er genau einerseits natürlich auch in diesem Zwiespalt war. Er wollte da liefern. Für ihn geht es ja auch in dieser Saison, auch um Verträge und so weiter. Wollte natürlich auch bei der EM dabei sein, hat dann durchgezogen, aber eben unter Schmerzen. Und dann ist immer die Frage, ne? Auch jetzt im Nachhinein, selbst er hat sich nicht ganz klar positioniert, ob er es nochmal so machen würde oder nicht.
Ja, und ich finde, du hast gerade gesagt, es ist fraglich, ob man da irgendwie die Statistiken dann darauf auch zurückführen kann. Also Tore geschossen, kein Tor geschossen.
Ja, natürlich nicht. Aber
Fußballer sind ja auch immer so ein bisschen, oder Sportler allgemein, da geht es ja auch viel um Gefühl. Was du für ein Gefühl vor so einem Spiel auch hast, ne?
Voll.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei vielen Leuten so war, dass wenn sie gemerkt haben, boah, das tut weh, okay, ich habe eine Schmerztablette genommen, eine Spritze ist drin, aber tut irgendwie immer noch weh, dann kommt das Adrenalin dazu, das darf man auch nicht unterschätzen. Ja. Ne? Da kommt viel Adrenalin dann auch während so einem so einem Spiel dazu, was dann auch nochmal sein Übriges tut. Aber trotzdem ist auch immer irgendwie Gefühl. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da einen großen Zusammenhang gibt in dieser Statistik und in seinem körperlichen und auch seelischen Wohlbefinden, was letztendlich bei ihm da war. Aber wenn er sagt, er weiß es nicht, ob er es nochmal so machen würde, ich kann es auch verstehen, weil sobald das Ganze vorbei ist, sobald du in einem anderen körperlichen Zustand bist, du vergisst ja nicht, wie du dich in diesen Momenten gefühlt hast, dann guckst du da mit einem anderen Auge drauf zurück, ne? Aber du bist, wenn du in dieser Situation bist, bist du da irgendwie so drin gefangen. Also, ne? Leroy Sané wollte unbedingt diese Heim-EM auch spielen. Mhm. Wenn ich mich in ihn reinversetze, ich hätte alles, es ist eine Heim-Europameisterschaft. Ich hätte alles getan, um damit spielen zu können, wenn es körperlich irgendwie möglich ist. Was dann noch dazu kommt, dann opfert der sich für sich selbst auch. Er will das spielen bei der Europameisterschaft. Aber dann musst du dir auch immer noch anhören, von außen kriegst du immer weiter auf die Fresse, was du eigentlich für eine Kacke spielst, ja. So ungefähr. Obwohl das ein unfassbarer Fußballer ist, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. Meiner persönlichen Meinung nach könnte der von den Anlagen her einer der Top 5 Fußballer der Welt sein. Unfassbarer Sportler, unfassbarer Spieler. Aber dann kriegst du von draußen noch diesen Druck oben drauf.
Ja, ist immer die Frage, ne, ob man sich auch selbst einen Gefallen damit tut. Ich war übrigens auch in einer ähnlichen Situation wie Leroy Sané. Ich war vor der Weltmeisterschaft, Frauenfußball-Weltmeisterschaft 2019. Ich war jetzt nicht krass verletzt. Ich hatte jetzt keine Schambeinentzündung oder sowas. Aber ich habe gemerkt, zum Ende der Saison, ich war nicht mehr fit. Mir ging es nicht gut. Ich war überspielt. Ich hätte mal eine Pause gebraucht. Ich hätte zu meinem Trainer gehen können und sagen können, ich brauche mal eine Pause. Ich habe es aber nicht getan, weil im Sommer halt die Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Und ich war eine Spielerin, ich war so Kaderplatz, ich würde mal sagen 22 bis 26. Mhm. Und es werden 23 mitgenommen. Das heißt, die Chance war da mitgenommen zu werden, aber sobald ich mal irgendwie nicht gespielt habe, nicht Leistung gebracht habe, bin ich raus gewesen. So zumindest mein persönliches Empfinden zu der Zeit. Deswegen habe ich mir auch die Pause nicht genommen. Ich habe durchgezogen. Ich war in jedem Spiel da, habe irgendwie alles auf dem Platz gelassen, auf die Gefahr hin, mich zu verletzen, was ich zum Glück nicht getan habe, um diesen Kaderplatz zu bekommen, den ich am Ende auch bekommen habe. Und das war auch im Nachhinein, würde ich sagen, ja, der größte Erfolg meiner sportlichen Laufbahn, bei einer Weltmeisterschaft dabei gewesen zu sein. Aber auch ich kann diesen Mechanismus und diese Spirale verstehen, in der man sich dann befindet, weil man einfach das Gefühl hat, man kann sich diese Pause nicht nehmen, man kann sich die Ruhe nicht nehmen, weil man dann irgendwelche Ziele nicht erreicht oder Fall nicht mitgenommen.
Genau. Und jetzt sitzen wir beide hier natürlich mit ein bisschen Abstand zu unseren Karrieren und können das vielleicht auch schon ein bisschen differenzierter betrachten oder versuchen es zumindest ein bisschen differenzierter zu betrachten und merken beide gerade irgendwie, dass wir beide sofort auch wieder in einer gewissen Emotionalität drin sind, wenn wir diese Punkte besprechen. Dann ist natürlich die Frage, die sich jetzt stellen muss und die sich vielleicht auch der ein oder andere da draußen stellt. Warum machen wir das überhaupt? Also während unserer aktiven Karriere. Warum machen Spieler das? Warum machen wir diesen Quatsch und ziehen einfach durch, obwohl wir das wissen, dass das unvernünftig ist? Warum machen wir das, Turit?
Warum machen wir das? Ich glaube, zuallererst, das hast du ja auch gerade gesagt, es war immer deine Entscheidung. Ich glaube, das ist natürlich der innere Druck ist, den man sich macht. Also du willst dir irgendeinen Traum erfüllen. Du willst vielleicht, wenn du noch gar kein Profi bist, du willst noch Profi werden. Du willst eben in den Kader kommen. Du willst vielleicht auch, manchmal geht es ja auch einfach um Existenzen, ne? Du willst einen Vertrag bekommen, das ist, wenn das dein Lebensunterhalt finanziert, dieser Job, und wenn du jetzt nicht vielleicht in der allerhöchsten Kategorie spielst und für jeden Vertrag kämpfen musst, willst du natürlich nicht ausfallen, weil du auch dann existenzielle Sorgen hast. Übrigens, derjenige, der mir damals gesagt hat, er spielt mit IBU 1600 nämlich pro Spiel, das war ein Regionalligaspieler. Mhm. Also bei dem geht es wirklich ums blanke Überleben, in Anführungsstrichen, weil es darum geht, seinen nächsten Vertrag zu sichern. Also ich glaube, dass es schon auch sehr viel der innere Druck ist, den man sich selber macht, oder?
Bei mir war es nur der innere Druck. Ja. Also ich habe von außen nicht so den Druck gespürt, aber ich kann mir vorstellen, dass es viele Spieler gibt, die den Druck von außen auch spüren. Innerer Druck, den mache ich mir selber, weil ich will für mich spielen. Ich will für mein Team spielen. Ich will meine Mitspieler nicht hängen lassen. Ich will meinen Trainer nicht hängen lassen, je nachdem, was ich für ein Verhältnis zum Trainer habe. Spielt sicherlich auch eine Rolle. Ja. Ich will die Fans nicht hängen lassen. Ne? Der ein oder andere, auch ich, hat das Glück, vielleicht ein etwas höheres Standing bei Fans zu haben, als es manch anderer Spieler hat bei den eigenen Fans. Oder ein Großteil meiner Karriere sehr hohes Standing bei den Fans und wollte das natürlich auch beibehalten. Ne? Wollte da nicht irgendwie, dass sich das verschlechtert. Also das war alles dieser Druck, den wir uns selbst von innen machen und den wir von innen auch spüren.
Am Ende verknüpfen wir dann auch unseren Selbstwert Also wir definieren uns ja darüber, auch Leistung zu bringen und produktiv zu sein. Und wenn wir uns darüber definieren, dann wollen wir dem ja auch gerecht werden. Also wenn unser Selbstwert ist, wir müssen Leistung bringen, dann fühlen wir uns ja total wertlos im Umkehrschluss, wenn wir aufgrund von Verletzungen oder irgendwas nicht Teil des Teams sind, nicht auf den Platz gehen können, nicht eben diesen Standing auch bei den Fans, wie du jetzt sagst, zum Beispiel gerecht zu werden. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Faktor, dass man ja auch in unserer Leistungsgesellschaft zum Teil erlernt, dass Selbstwert immer mit Leistung verknüpft ist.
Lass uns doch einmal genau auf das Thema Selbstwert im Leistungssport schauen. Wichtig ist, nicht jeder, der verletzt spielt, hat automatisch ein Problem mit dem Selbstwert. Aber viele setzen in unserer Leistungsgesellschaft ihre Gesundheit aufs Spiel, körperlich wie mental. Der Selbstwert ist die subjektive Bewertung des eigenen Wertes. Man unterscheidet zwischen einem globalen Selbstwert, also dem generellen Bild von sich selbst, und einem spezifischen, etwa im Fußball oder im Beruf. Gerade im Leistungssport begegnet uns oft der kontingente Selbstwert, ein Selbstwert, der stark von Erfolg und Anerkennung abhängig ist. Und das kann gefährlich werden. Wer verletzt ist oder nicht performt, zweifelt schnell an sich selbst. Präsentismus, wie in der Folge bereits erklärt, also das Weitermachen trotz gesundheitlicher Probleme, ist ein typisches Zeichen dafür. Die zentrale Frage lautet: Wie können wir den Selbstwert von der reinen Leistung entkoppeln? 3 Impulse. Hinterfrage deine eigene Definition von Leistung und Anerkennung. Definiere ich Erfolg alleine durch Ergebnisse? Was sind typische Glaubenssätze, die ich gelernt habe? Gibt es bestimmte Muster, die immer wieder auftreten, zum Beispiel bei Niederlagen oder bei Verletzungen? Arbeite an deiner Zielsetzung. Lege deinen Fokus nicht nur auf Ergebnisse, sondern auch auf den Prozess, also die eigene Entwicklung. Nutze den eigenen Prozess als inneren Anker, der dich daran erinnert, dass dein Selbstwert nicht nur durch Leistung bestimmt wird. Aufbau einer leistungsunabhängigen Identität. Denk an verschiedene Rollen, die du in deinem Leben einnimmst, zum Beispiel als Familienmitglied, als Freundin oder Partnerin. Und was deine Aufgaben in diesen Rollen sind. Sind sie leistungsbezogen oder gibt es vielleicht ganz andere Werte in diesen Rollen, zum Beispiel Loyalität, Vertrauen, Zuneigung? Wie schon mehrfach gesagt, wir wollen nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ein bisschen verrückt sind wir doch alle, vor allem im Leistungssport. Aber vielleicht können wir lernen, ein bisschen mehr Mitgefühl mit unserem eigenen Körper und unserer Psyche zu haben und dabei trotzdem langfristig Höchstleistung erbringen.
Was denkst du, wann fangen wir an, dieses Gefühl zu entwickeln, dass unser Selbstwert nur oder größtenteils mit der Leistung?
Naja, mit Sicherheit ist es schon ein erlerntes Muster auch aus der Kindheit, ne? Also wenn man es mal so runterbricht, wirst du ja schon als Kind wahrscheinlich dafür eher gelobt, wenn du Leistung bringst, wenn du irgendwas Tolles machst, wenn du irgendwie was lernst. Ja, also es ist irgendwie Lob, Liebe, Anerkennung häufig einfach mit etwas Leisten verbunden ist. Das heißt, diese Muster entwickeln sich ja schon. Und wenn wir mal überlegen, was für eine Gesellschaft wir leben, wo es halt wirklich gerade auch im Job häufig einfach nur auf Leistung ankommt, ist das sicherlich was, was wir schon ganz früh in unserem Leben entwickeln und dann eben auch nicht mehr so einfach loslassen
können. Aber ist es nicht auch gefährlich? Ist es nicht auch gefährlich, wenn wir das jetzt auf den Fußball runterbrechen?
Ja, unfassbar gefährlich, oder?
Wenn wir jetzt in den Nachwuchsbereich reingucken? Ja, wenn du das im Nachwuchsbereich schon lernst?
Ja, total. Und ich meine, wer hatte nicht schon mal irgendwie einen Trainer, der auch im Kindesalter, der dir irgendwie gesagt hat, ja, zieh durch, stell dich nicht an, mach weiter. Ne? Also auch wenn es nur so lapidar dahingesagt ist, sind es aber ja trotzdem irgendwie Muster, die wir lernen. Und gerade Profifußballer häufig auch durch NLZs irgendwie gegangen sind. Und gerade da ist ja dieser Leistungsgedanke nochmal mehr, weil wenn du dich als Jugendlicher oder als Jugendliche schwer verletzt oder sagen wir auch nicht mehr verletzt, aber einfach gewisse Spielzeiten nicht machst, du hast ja immer diese Angst auch, dann ersetzt zu werden, nicht in den nächsten Jahrgang übernommen zu werden, oder?
Also, ja, zu NLZs kann ich so viel sagen.
Da hast du nie von innen gesehen?
Habe ich gar keine Ahnung von. Ja. Meine Geschichte ist ja eine andere gewesen.
Eigentlich schön, Fabi. Das ist ja die romantische Geschichte.
Ja, bis ich 19 war, habe ich ja auf dem Dorf Fußball gespielt. Von daher, da war Jugendfußball, also da gab's, ich weiß nicht, Schmerzmittel gab's bei uns im Dorf nicht. Die gab's wirklich für ältere Kaliber, die dann richtige Probleme hatten. Also die wurden für den Sport, wurden die nicht investiert. Zu der Geschichte, weil ich habe gerade unbezahlte Werbung, aber klare Empfehlung von meiner Seite. Unser gemeinsamer Freund Chris Kramer hat ja ein Buch geschrieben, ein ganz tolles Buch, wirklich habe ich inhaliert. Fällt mir jetzt gerade wirklich spontan ein, weil da spricht er darüber, dass er in der U15 war es, glaube ich. Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch. In der U15 von Bayer Leverkusen nicht übernommen wurde, dann dementsprechend sehr traurig war, über diesen Fakt. Bist ja mitten in der Pubertät, kommst mit deinen Gefühlen sowieso nicht klar, weißt das alles gar nicht einzuordnen, was da mit dir passiert in dieser Zeit. Und was er für sich da rausgezogen hatte, war nicht dieses, ich gebe jetzt nicht auf, sondern jetzt will ich es erst recht. Jetzt hat mich jemand abgelehnt, aus welchen Gründen auch immer. Jetzt habe ich es hier nicht jetzt zeige ich es allen. Jetzt will ich es erst recht. Jetzt werde ich erst recht Profi.
Aber es ist auch kein schlechter Gedanke.
Nein, das ist sportlicher Ehrgeiz und das ist super. Wenn du nach oben kommen willst,
brauchst du das auch.
Dann brauchst du das. Dann muss das auch gefördert werden. Ne? Und dann musst du auch mehr investieren als 5 andere, weil sonst hebst du dich ja nicht von denen ab. Also warum wirst du sonst Bundesliga-Profi? Ja. Das könnten dann auch 5 andere. Du musst dich ja von anderen abheben. Du musst besser sein als andere, wenn du vorankommen willst. Das nicht nur im Fußball, auch in allen anderen Jobs und Bereichen. Aber das ist halt, nochmal, ich habe die Situation nicht erlebt, aber da kann ich mir vorstellen, wenn da dann der Körper wächst, der Körper verändert sich, vielleicht tun dir da auch Sachen weh, ohne dass du...
Gerade wenn du im Wachstum dich befindest.
Und
ja.
Ich kann es nicht einschätzen. Nochmal, das ist jetzt gerade von mir rein spekulativ, weil ich habe das alles nicht erlebt in den NLZs. Ich weiß nicht, wie da mit Schmerztabletten umgegangen wird. Aber ich glaube, dass die Jugendlichen einfach dann schnell diesen Antrieb entwickeln, zu sagen, ich will weiterkommen, ich muss besser sein als der andere, weil sonst komme ich nicht voran.
Ja, also. Was wie gesagt ja auch gar kein schlechter Gedanke ist, aber eben sich in so einer Gesellschaft, in der wir uns befinden und dann eben in so einem NLZ vielleicht nochmal potenziert, sich auf die Spieler auswirkt, dann eben auch zu diesen schlechten Mustern führen kann und eben dazu führen kann, dass du irgendwie im roten Bereich spielst, deinen Körper auch vielleicht kaputt machst schon in jungen Jahren, weil du eben Dinge unterdrückst oder durchziehst, wo es eigentlich nicht geht. Und ich glaube aber auch, wenn ich jetzt noch einen Punkt, du hast mir eben gefragt, woran es liegt, dass man durchzieht, ist dieser innere Druck, aber ich glaube, und das habe ich eben auch bei dir rausgehört, ist auch so ein bisschen Verantwortungsgefühl, ne? Also
ja, voll.
Ich glaube, es ist Verantwortungsgefühl, weil du hast gerade gesagt, du wolltest die Fans nicht enttäuschen, du willst irgendwie das Team nicht enttäuschen. Also es ist ja natürlich auch irgendwo ein Stück weit innerer Druck, aber dieses sich verantwortlich fühlen, wenn ich nicht jetzt hier auf dem Platz bin, dann läuft's nicht. Vielleicht überschätzt man sich manchmal auch ein bisschen selber.
Ziemlich
aber
sicher überschätzt man sich da. Also wir sind ja alle keine Cristiano Ronaldos und Lionel Messis gewesen. Wir beide nicht. Also
Ja, nein, du hast recht. Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch so dieses Gefühl von, ich kann die Leute nicht im Stich lassen, hier, die um mich herum sind.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Ja, und bei mir war es auch immer so der Gedanke, ich spiele jetzt nicht, das Spiel geht verloren. Bin ich am Ende dann mit schuld, obwohl ich gar nicht gespielt habe? Weil hätte ich mal durchgezogen, wäre es vielleicht anders gelaufen. Hätten wir vielleicht gewonnen.
Ja.
Also, ne? Weißt du, was ich meine? Ich wollte halt nicht, dass es dieses Nichts unversucht lassen. Dieses Hauptsache, ich kann danach sagen, ich habe es probiert, ich habe es versucht, ich habe versucht, meiner Mannschaft zu helfen. Ich habe alles gegeben, was im Körper drin steckt. Aber auch da muss man ja einfach mal sagen, keiner von uns ist in dem Moment so leistungsfähig, wie er es wäre, wenn er gesund wäre oder auskuriert wäre.
Genau, du tust deinem Team ja wahrscheinlich auch keinen Gefallen.
Ja, das ist immer die Frage. Aber genau das ist ja die Frage.
Oder deine Präsenz auf dem Platz führt schon dazu, dass die Mannschaft sich besser fühlt und mehr leisten kann. Wer weiß es, ne? Du weißt es halt immer nicht. Und das ist dieser schmale Grat. Es gibt übrigens in dem Kontext eine ganz interessante Studie von den beiden Forschern Hendrik Sonnabend von der Fernuniversität Hagen und Mario Lacker von der Universität Linz. Und die haben nämlich mal 180.000 Fälle von Fehlzeiten und Verletzungen zwischen den Jahren 2010 und 2019 untersucht, und zwar in der Bundesliga und in der Serie A. Und das Ergebnis war, dass diese Präsentismus-Effekte überdurchschnittlich oft Akteure betreffen, die Führungsspieler sind. Also wenn du Führungsspieler bist, und zu denen hast du dich ja sicherlich gezählt, auch in deiner aktiven Karriere, die haben dann immer noch häufiger dieses Gefühl, diesen Druck, das Pflichtbewusstsein, da sein zu müssen, ja, ihrer Mannschaft helfen zu müssen. Mhm. Also das unterstreicht ja eigentlich auch nochmal das, was du sagst.
Voll. Es sollte eigentlich, man spricht immer von 11 Freunden und ihr seid im Fußball alle gleich, aber da haben wir ja in den vergangenen Wochen auch schon drüber gesprochen, das ist nicht so. Wenn wir auf Hasskommentare gehen, es gibt Leute, die kriegen mehr auf die Fresse. Es gibt Leute, die stehen mehr in der Verantwortung. Es gibt Hierarchien im Fußball, die gelten neben dem Platz, aber die gelten eben auch auf dem Platz. Ohne, dass das bös gemeint ist, aber es gibt Spieler, die eher mal ausfallen dürfen als der ein oder andere.
Mhm. Ja. Weißt du, in dieser Studie kam dann eben auch noch heraus, und das finde ich auch ganz interessant, das zahlt dann eher so auf diese Leroy Sané-Geschichte, oder die ich eben erzählt habe vor der WM, ein, dass besonders in der zweiten Hälfte der Saison die Tendenz dazu höher ist, durchzuziehen, wenn es eben zu diesen K.O.-Spielen kommt. Ja, wenn es um wichtig geht. Ja, natürlich. Der Druck steigt, es geht um mehr, du willst deine Ziele erreichen mit dem Team, du willst eben in so einem Kader für ein Turnier es schaffen, und dann ist dieser Effekt eben nochmal viel höher. Und in dieser heißen Phase kehren Spieler mit zum Beispiel Muskelfaserriss viel früher aus Verletzungen zurück. Und die Studienergebnisse haben gezeigt, dass Profifußballer, die zu früh aus einer Verletzungspause zurückkehren, sich dem Risiko aussetzen, sich durchschnittlich 27 Tage früher erneut zu verletzen. Weil wir wissen ja auch, wenn man verletzt, wie anfängt, dann ist die Chance, sich wieder zu verletzen, auch einfach am höchsten. Also bestätigt sicherlich einfach auch nochmal unser Empfinden. Ja, aber schon krass, dass man, wie dieser Druck in diesem Geschäft einfach ist, dass man das Gefühl hat, trotz Schmerzen, trotz Verletzung, trotz Krankheit einfach funktionieren zu müssen.
Du sagst das Geschäft. Ja, das ist das Geschäft. Ne? Also da gehören, wenn wir über die Spieler, jetzt haben wir schon ein bisschen gesprochen, vor allem über uns beide, über unsere Erfahrungen, aber auch welche Sachen wir noch so mitbekommen haben, haben ein paar Beispiele genannt von Spielern. Aber es gibt ja auch noch die Vereinsseite. Die kommt ja auch noch dazu. Ne? Da gibt es auch Leute, die eine Meinung haben. Also könnt ihr gerne mal über das Beispiel von 2014, 2015. Da haben sich ja zwei Leute in die Haare bekommen, die ja auch etwas bekannter im Profifußball sind und waren, würde ich mal behaupten. Mhm. Der liebe Pep Guardiola war ja damals noch bei Bayern München. Und Doc Müller-Wohlfahrt wird ja mit Sicherheit auch über 90% der Fußballfans im Begriff sein, der langjähriger Mannschaftsarzt bei Bayern München war, muss man ja sagen, weil er ist es nicht mehr. Und das hat den Ursprung in der Saison 14-15, als die beiden sich ein bisschen gezofft haben, was so die Rückkehrzeit von verletzten Spielern angeht. Ne? Mhm. Da ist dann auf der einen Seite der Trainer gewesen, Pep, der gesagt hat, er möchte seine Spieler so schnell wie möglich im Mannschaftstraining und im Spielbetrieb zurückkam, also wirklich so schnell wie möglich. Auf der anderen Seite ist dann halt Doc Müller-Wohlfahrt, der eine unfassbare Erfahrung und Expertise aufzuweisen hat, der einfach einen Standpunkt vertreten hat, dass er gesagt hat, er ist für längere Regenerationszeiten und dann letztendlich auch für Langzeitgesundheit. Ne? Ja. Und ist dann auch öffentlich in die Kritik geraten, ist dann auch zurückgetreten, und der Mann war eine Institution im deutschen Gesamtfußball. Ne?
Und da siehst du aber mal, wie viele verschiedene Interessen eben in diesem Profifußball aufeinander knallen. Es ist ja auch immer, wenn so viel, klar, Geld im Spiel ist, wenn so viel Druck auch von außen drauf ist, natürlich, ich kann ja auch einen Trainer oder eine Trainerin verstehen, die natürlich so schnell wie möglich das Team wieder beisammen haben wollen und vielleicht auch Schlüsselspieler wieder dabei haben wollen.
Du hast ja als Trainer auch Leistungsdruck.
Du hast genau den gleichen Druck. Ja, genau. Du bist ja doch der Erste, der fliegt.
Ja.
Und natürlich sagst du, wenn der eine Woche früher wieder auf dem Platz stehen kann, bitte.
Ja.
Und das ist ja das Problem eigentlich.
Das ist das, ja, uneigentlich auch.
Uneigentlich. Streichen Sie das eigentlich.
Das ist tatsächlich, ist genau diese Spannung zwischen diesem Leistungsdruck, ich muss auch abliefern, ich als Trainer muss abliefern, und dann hast du auf der anderen Seite jemanden, der einfach sagt, als Arzt, ja, ich habe eine medizinische Fürsorgepflicht gegenüber den Spielern auch.
Da tut mir fast die medizinische Abteilung auch leid.
Ja,
ne?
Stell mal vor, du musst da immer gegenargumentieren.
Genau, du weißt, aus medizinischer Sicht darf dieser Spieler noch nicht auf den Platz. Dann hast du aber den Spieler, der sagt, ich will aber auf den Platz, sagt im Zweifel noch, ich fühle mich gut, lügt dir vielleicht noch ins Gesicht, weil er einfach auf den Platz will. Ja. Dann hast du den Trainer, der immer Druck macht, ja, wann ist er denn soweit? Und du musst aus medizinischer Sicht aber entscheiden, es geht nicht. Hm. Ja, das ist ja ein Spannungsfeld, das ist ja extrem.
Und das, man könnte denken, wir sprechen über ein Spannungsfeld zwischen Trainer und Arzt. Es gehört ein Mannschaftsarzt dazu, der Interessen vertritt. Ein Trainer, der liefern muss. hinter dem Trainer, danach kommt der Sportdirektor, ja, der einen Kader zusammengestellt hat. Wenn da ständig 7 Spieler verletzt sind, die wochenlang brauchen, um wieder ins Mannschaftstraining zurückzukehren.
Wird auch hinterfragt, wen hat er denn da verpflichtet?
Heutzutage wird ja nicht hinterfragt. Heutzutage wird ja gleich gesagt, was hat denn der für einen Job gemacht? Da hat er sich nicht damit beschäftigt. Ja. Was holt der für Spieler hierher? Und wenn wir dann bei den Spielern sind, wenn du als Spieler nicht schnell genug zurückkehrst, dann hast du ja auch das Gefühl, okay, je länger ich weg bin, umso mehr Zeit haben die anderen zu liefern. Mhm. Und wie komme ich denn da?
Ich verliere meinen
Stammplatz, ich verliere meinen Kaderplatz, ich verliere meine Bedeutung auch innerhalb dieser Mannschaft. Also es ist ein Teufelskreis, über den wir da sprechen.
Und wie können wir den jetzt durchbrechen, Fabi? Ja. Das ist ja die Frage.
Können wir gar nicht. Also erstmal können es wir beide gar nicht. Auch da wieder, wie bei allem, was wir hier besprechen, geht uns ja auch nicht darum, jetzt hier die 1A-Lösung irgendwem an die Hand zu geben. Aber wir können ja versuchen, ein paar Dinge sichtbar zu machen und anzusprechen und vielleicht auch gewisse Gedankengänge an den Anfang zu bringen, an den Start zu bringen.
Ja, total. Also ich glaube, wichtig ist nochmal zu sagen, also ja, gesunder Ehrgeiz und so, alles gut und motiviert sein, seine Ziele zu erreichen, auch
muss,
alles gut.
Muss.
Und ich glaube, es gibt auch Momente, wie eingangs die Story von Granny Xhaka, da ist es vielleicht auch mal in Anführungsstrichen angebracht oder da kann man mal sagen, ich riskiere jetzt vielleicht auch mal was, vielleicht ein Muskelfaserriss, weil es eben dieser eine Moment ist und ich mache das jetzt einmal und jetzt kann ich mal einmal über eine Grenze gehen. Aber die Frage ist eben, wann wird es zur Routine, wann werden vielleicht Schmerzmittel zur Routine, wann verleugne ich auch Schmerz, den ich habe, wann ignoriere ich den, wann erkenne ich die Signale von meinem Körper auch nicht mehr. Also wann geht es im Bereich, wo es nicht mehr gesund und gefährlich ist und wo muss man dann auch trotzdem als Profifußballer, als Profifußballerin und auch jeder in jedem Job einfach auf sich selber hören und merken, wann ist der Punkt erreicht, wo ich Stopp sagen muss, wo es einfach nicht mehr geht.
Das ist ja das Schwierigste, diesen Punkt zu erkennen. Das ist ja unfassbar schwierig. Das war für mich immer schwierig, das wird auch immer schwierig bleiben. Ich verstehe auch jeden, der im Büro sagt, okay, vielleicht darf ich mir auch im Büro keine Ausfallzeiten erlauben. Weil was denken denn meine Kollegen, wenn ich ständig krank fehle? Weißt du, was ich meine? Also ich verliere ja auch so ein bisschen, wird da jetzt getuschelt über mich im Büro? Was denken die? Mhm. Aber ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft einfach ein bisschen was hoffentlich verändern können. Es darf nicht mehr so schwierig sein, einfach ein bisschen Schwäche auch sich einzugestehen.
Ja.
Ein bisschen Schwäche zu zeigen. Was hätte das denn für mich für Konsequenzen haben können? Ich habe das gestern mal ein bisschen durchgespielt. Wenn jetzt da, es ist alles gut gegangen, ne? Ich bin okay damit, wie es gelaufen ist. Ich bin jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, es war alles super und überragend, aber ich bin okay damit, wie es gelaufen ist und wie ich es gemacht habe. Und trotzdem kann ich dir nicht sagen, ich würde es nochmal so machen. Ich weiß es nicht. Was hätte das denn für mich für Konsequenzen haben können? Also ich hätte jetzt ja chronische Verletzungen. Gott sei Dank komme ich morgens nicht gut aus dem Bett. Aber ich komme aus dem Bett, ohne dass ich mich 10 Minuten an den Rand setzen muss, weil meine Sprunggelenke im Arsch sind, weil mein Rücken kreuz und quer steht. Also ich kann dir genug Leute nennen, bei denen das so ist nach ihrer Karriere. Und das einfach nur, weil sie immer weitergemacht haben, immer drüber. Ich habe einen Mitspieler gehabt, der hat nach jedem Training in der Vorbereitung, hat der seine Sprunggelenke 10 Minuten in Eiswasser gehalten. Weil es ging nicht mehr anders. Der hatte nach dem Training so Schmerzen. Der hat heute noch mit den Sprunggelenken Probleme.
Ja.
Aber der hat trotzdem immer durchgezogen. Und dann kommt dieser ständige Druck dazu, der setzt dich unter Stress, der macht dich irgendwann auch mental kaputt. Also bei mir ist es Gott sei Dank nicht so gekommen. Aber ich glaube schon, dass wir da vorsichtig sein müssen, dass das bei Profisportlern, Profisportlerinnen und auch bei Menschen im normalen Berufsalltag, dass das nicht dahin kommt, weil wir setzen auch unsere mentale Gesundheit dann ein Stück weit aufs Spiel durch diese körperlichen Dinge, die wir in Kauf nehmen.
Ja, und du musst auch davon ausgehen, das System ist irgendwie auch immer größer als du selbst. Also wenn du irgendwann nicht mehr funktionierst im Sport, dann kommt der Nächste. Wenn du im Job nicht mehr funktionierst, dann kommt der Nächste. Dann schert sich keiner mehr um dich.
Ja.
So. Und deswegen musst du ja für dich auch diesen Punkt finden, wann muss ich auf mich selber Acht geben, weil die Gesundheit und heile Knochen, die bekommst du nicht wieder zurück, wenn du die einmal komplett kaputt gemacht hast. Deswegen ist es auch so wichtig, gerade bei Fußballern, du bist mit 30, Mitte 30, bist du fertig und hast noch ein Leben danach. Und wenn du dich dann so kaputt gemacht hast, das dankt dir ja dann auch keiner mehr.
Tatsache ist es so. Und das ist meiner Meinung nach das Schwerste, was es im Profisport gibt. Aber das, was meiner Meinung nach auch am besten helfen würde, ist es zu schaffen, dieses Selbstwertgefühl, diesen Selbstwert von der Leistung einfach komplett zu entkoppeln. Aber nochmal, es ist unglaublich schwer. Ich sitze jetzt hier, ich habe damit nichts mehr am Hut mit dem Profisport und kann das aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Aber wenn ich mich in meine aktive Zeit zurückversetze, ich habe es da auch nicht geschafft. Bin ich ganz offen und ehrlich. Ich habe es nicht einen Tag geschafft, in meinem Profifußballerleben meinen Selbstwert von meiner Leistung zu entkoppeln. Weil das ist doch so. Du sitzt zu Hause nach dem Spiel, war das Spiel geil, hast gewonnen, ja, dann alles super.
Ja.
Hast du verloren, ist alles scheiße und du fühlst dich auch scheiße.
Ja, total.
Das ist einfach so. Man kann nur hoffen, dass wir da irgendwie, noch gibt es keine gesunden Vorbilder. Ich hoffe, dass sich das dazu entwickelt.
Naja, es wird schon Vorbilder geben. Es wird ja auch sicherlich Menschen geben, die auf ihren Körper hören, aber es wird auch genug geben, die einfach diesem Druck im System nicht standhalten am Ende vielleicht mit chronischen Schmerzen davon gehen. Aber wie du schon sagst, es geht darum, seinen Selbstwert eben nicht nur über diese Leistung, egal ob jetzt im Fußball oder im Job, zu definieren, sondern immer daran zu denken, ich habe auch andere wertvolle Dinge an mir und andere Persönlichkeitsmerkmale als die Leistung, die ich jetzt hier auf den Platz bringe. Und ja, im Endeffekt, um nochmal zu Leroy Sané zurückzukommen, er hätte vielleicht die Heim-EM verpasst und ich hätte vielleicht auch eine Weltmeisterschaft verpasst. Dann wäre es aber so gewesen. Das muss man muss sich vielleicht da auch ein bisschen frei von machen. Ich weiß, wie schwierig es ist und ich habe es ja auch selber nicht gemacht, aber es ist immer wichtiger, einen gesunden Körper zu haben, als irgendwas zu erleben, was du vielleicht auch irgendwann nochmal erleben kannst oder auch nicht, aber so ist es dann halt. Also
ja,
es ist wirklich schwierig.
Genau, es ist schwierig, aber was immer hilft, ist halt Austausch. Auch da habe ich überlegt, ich habe nie in der Form auch mit meinen Mitspielern vielleicht darüber gesprochen oder mit meinem Physiotherapeuten darüber gesprochen. Dass man nicht fragt, wie geht's dir? Ja, hab ein bisschen Schmerzen. Willst du eine Tablette haben? Ja. Das ist ein Gespräch von 10 Sekunden. Nimm dir einfach mal 20 Minuten Zeit. Am Tag, wenn du in der Kabine bist. Nimm dir mit deinen Kollegen, mit deinen Freunden, nimm dir mal 10, 15, 20 Minuten, ist egal wie viel. Nimm dir Zeit und tausch dich darüber aus. Hol dir ein bisschen andere Meinungen ein. Sprich darüber, das kann ja auch befreiend wirken dann. Wie bei allen Themen im Leben ist es keine Schande, irgendwie externe Unterstützung anzunehmen. Also auch dafür gibt es Coaches, Therapeuten, die darüber sprechen, die dir helfen können.
Wir werden hier nicht die Lösung liefern, aber es ist trotzdem wichtig und das finde ich auch gut, dass wir das Thema angesprochen haben, weil es ist ein wichtiges Thema. Wir haben es gehört, nicht nur im Profisport, sondern auch im Amateursport. Und ich glaube, natürlich werden wir tief verankerte Glaubenssätze in unserer Gesellschaft, in unserer Leistungsgesellschaft jetzt nicht mit einer Podcast-Folge lösen. Ist, wie gesagt, auch nicht unser Anspruch. Und die Wahrheit liegt auch wahrscheinlich wie immer irgendwo in der Mitte. Es geht, glaube ich, einfach nur darum, mal drüber nachzudenken, wie es mir geht, wie es meinem Körper geht, wann ich auch auf Signale meines Körpers hören muss und wann ich eben nicht konstant im roten Bereich mich
befinde. Ja, und einfach auch zu sagen, bin der Meinung, ich habe nicht immer alles richtig gemacht.
Nee,
und vielleicht kann ich ja jetzt auch das einfach so dann nach außen weitergeben und was in Gang setzen bei dem einen oder anderen, dass er sagt, okay, der hat auch nicht alles richtig gemacht. Dann überdenke ich vielleicht die ein oder andere Sache nochmal. Und ich musste auch im hohen Erwachsenenalter lernen, dass es...
Hohes Erwachsenenalter, so würdest du dein Alter gerade bezeichnen?
Im mittleren Erwachsenenalter lernen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, sich Schwächen einzugestehen. Also es ist überhaupt nicht schlimm. Ich lerne das gerade noch.
Siehst du, man lernt nie aus.
Ja, man lernt nie aus und das ist vollkommen okay. Und nichtsdestotrotz auch da nochmal nie den sportlichen Ehrgeiz vergessen. Der darf immer da sein, der muss immer da sein, weil sonst wäre ich auch nicht da gewesen, wo ich war. Aber sich selbst da irgendwie immer wieder hinterfragen und einfach die Frage stellen, ist es das am Ende alles auch wert? Also möchte ich mit meinen Kindern, mit meinen potenziellen Kindern oder mit meinen schon vorhandenen Kindern irgendwann später nochmal im Garten Fußball spielen können oder eben nicht? Ich kann es noch, vielleicht habe ich Glück gehabt und habe rechtzeitig den Absprung geschafft.
Schönes Schlusswort. Danke dir, Fabi, für diese Folge heute. Wir hören uns beim nächsten Mal. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
Vielen lieben Dank. Gute Woche euch.
Für Granit Xhaka bei der EM und Angelo Stiller im DFB-Pokalfinale war dieses eine Spiel größer als der Schmerz. Verständlich. Wahrscheinlich hätten Fabi und ich das genauso gemacht. Aber darum geht's auch gar nicht. Es geht nicht um richtig oder falsch, nicht um schwarz oder weiß, sondern um das Dazwischen. Und vielleicht muss man es einfach mal so sagen. Fußball ist ein Business. Vereine funktionieren wie Unternehmen. Spieler sind wie Aktien. Dein Wert steigt, wenn du performst. Und diesen Druck gibt es nicht nur in der Bundesliga. Der sickert runter. Bis in die Kreisliga, wie wir inzwischen wissen. Und immer öfter sehen wir, Schmerzmittel werden genommen. Das Erschreckende häufig gar nicht, weil es wirklich medizinisch notwendig ist. Und es betrifft nicht nur den Fußball. Es betrifft unsere gesamte Gesellschaft. Und in vielen Jobs sieht man genau dasselbe. Der Druck, immer zu funktionieren, immer zu leisten, Pause machen, Schwäche zeigen, lieber nicht. Ich würde gerne klarstellen, wenn du mal einen kleinen Schnupfen hast, dich aber okay fühlst, klar, dann lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, dann wird ein Bürotag sicher drin sein. Oder wenn du beim Fußball einen Schlag auf den Fuß bekommst, das Ganze aber medizinisch unbedenklich ist und du sagst, es geht schon dieses eine Mal, dann sagen auch wir, okay, dann spiel. Aber kritisch wird es eben dann, wenn es zur Normalität wird. Wenn du über Wochen und Monate regelmäßig über deinen Punkt gehst, wenn du mit Entzündungen spielst, mit Schmerzen trainierst, mit Druck im Kopf aufläufst. Wenn du nicht mehr fragst, wie geht's mir eigentlich, sondern sich nur noch alles darum dreht, irgendwie durchzuhalten, Schmerzen wegzudrücken, Schonhaltung einzunehmen, nur um am Wochenende wieder auf dem Platz zu stehen. Und das Ganze ist ein Teufelskreis, denn wer öfter mal verletzt ist oder Pausen braucht, wird in der Gruppe schnell abgestempelt. Als Weichei oder als nicht belastbar. Und gerade im Team willst du ja dazugehören. Du willst weiterkommen, deine Karriere ankurbeln und eben nicht diese Person sein, die ständig raus ist. Also beißt du die Zähne zusammen, wieder und wieder. Und irgendwann glaubst du selbst, dass Schwäche zeigen keine Option ist. Und genau da wird es gefährlich. Wenn du deinen Wert daran knüpfst, wie viel du schaffst, wenn du durchziehst, obwohl dein Körper längst sagt, es reicht. Manchmal hilft da eine ganz einfache Frage. Würdest du einem guten Freund, der in deiner Verfassung ist, raten zu spielen oder zu arbeiten? Wahrscheinlich nicht. Also warum auch nicht mal ehrlich zu sich selbst sein? Ein gesunder Umgang mit Belastung heißt, sich Pausen erlauben, den eigenen Wert nicht über Leistung definieren und nicht vom Außen abhängig machen, wie viel man wert ist. Weil eines möchten wir dir schon mitgeben. Wenn dein Trainer oder dein Arbeitgeber in einem Feedbackgespräch zuerst sagt, super, dass du immer da bist, noch bevor er über deine spielerischen oder fachlichen Fähigkeiten spricht, dann solltest du dir vielleicht Gedanken machen. Denn wenn dein entscheidender Skill ist, dass du immer funktionierst und über jede Grenze gehst, dann läuft vielleicht auch etwas schief.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panik hat sein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Wie weit?
Ey, wie weit?
Muss man gehen, damit man alles erreicht?
Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit,
Tränen und
wir jagen Trophäen aus, sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar im Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.